Seien Sie herzlich gegrüßt und willkommen geheißen bei Radio Neue Hoffnung, zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Norbert Lied zu Ihnen. Doch vorher hören Sie ein Solo von Howard Roos. Der Herr möge Sie ganz reich segnen durch das Hören dieser Sendung.
Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und Erd mag brennen, Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn alles auch dunkel, wenn gleich das Herz dir bricht, nur ein paar Stunden es währt, dann strahlt das Sonnenlicht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn Freunde versagen, einer bleibt dennoch treu. Jesus, dein Freund, wird dich tragen, stärket dich denn. Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube in all deinen Nöten, bald geht es himmelwärts. In Wahrheit du schauen, was hier geglaubt dein Herz. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird fliehen.
Zu unserem Thema Chronologie unserer Zeit. Es geht uns heute Morgen um die 7 Sendschreiben, die wir ganz kurz anreißen wollen und dann versuchen, bei der letzten Gemeinde noch etwas stehen zu bleiben, die Gemeinde zu Laodicea, die lau gewesen ist. Vielleicht stehen wir ja alle in der Gefahr, lau zu sein, lau zu werden. Chronologie unserer Zeit. Der Begriff Endzeit, liebe Freunde, das müssen wir ja wissen, ist ein sich sehr weit dehnender Begriff. Endzeit heißt nicht nur die letzte Zeit jetzt, bevor Jesus Christus kommt, also die aller letzte Zeit, sondern Endzeit beginnt bereits mit dem ersten Kommen Jesu auf Erden. Also wir leben praktisch schon bald 2000 Jahre in der Endzeit. Das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. 1. Korinther 10, 11 sagt, es ist aber geschrieben, alles was geschrieben ist, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Also neutestamentliche Zeit ist Endzeit nach dem ersten Kommen Jesu. Im Hebräerbrief 1, Vers 1 und 2 sagt der Hebräerbriefschreiber, dass nachdem Gott vorher zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das letzte Reden Gottes in den letzten Tagen ist der Sohn Jesus Christus. Also auch da ein Hinweis, wir leben seit seinem ersten Erscheinen in Bethlehem bereits in der Endzeit. Seit dem ersten Kommen unseres Herrn. Aber darüber hinaus müssen wir jetzt wissen und festhalten, diese Endzeit nimmt ihren bestimmten, ganz bestimmten, von Gott gegebenen Verlauf und führt uns in die Zeit hinein, die man das Ende der Endzeit nennt, vor dem Wiederkommen Jesu. Und da finden wir in der Bibel eine Chronologie. Es ist uns eine Chronologie gegeben von Jesus Christus selber, der uns zeigt, wo wir heute stehen. Die Sendschreiben, nämlich, schließen uns unter anderem diesen Verlauf der Chronologie unserer Zeit auf und zeigen uns deutlich, dass wir heute an dem letzten Punkt der Gemeinde angekommen sind. Der Schlüsselvers meines Erachtens für die ganze Offenbarung überhaupt. Es gibt, jedes Buch der Bibel hat sozusagen einen Schlüsselvers. Das ist immer wichtig, auch wenn man ein Buch verstehen möchte, des Alten oder des Neuen Testamentes. So ist es wichtig, diesen Schlüsselvers herauszufinden. Damit wird praktisch das ganze Buch aufgeschlossen. Manchmal nur ein kleiner Satz beinhaltet das ganze Buch. Offenbarung auch. Der Schlüsselvers für Offenbarung, der steht in Kapitel 1, Vers 19. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. In diesem einen Satz ist die ganze Offenbarung drin. Das will Gott mit dem Buch der Apokalypsis verdeutlichen. Er will zeigen, was gewesen ist, was ist und was danach sein wird. Und weil das die ganze Offenbarung angeht, gilt das natürlich auch insbesondere den sieben Gemeinden, den sieben Sendschreiben, in denen der Herr Jesus Christus sich in besonderer Weise offenbart. Was du gesehen hast, was bedeutet das? Ja, es heißt, vielleicht lese ich es nochmal, Kapitel 1, Vers 19, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird, was das Geheimnis der sieben Sterne ist, die du auf meiner Rechten gesehen hast und die sieben goldenen Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Also in diesem Zusammenhang der sieben Gemeinden, und dann beginnt auch schon das erste Sendschreiben, wird gesagt, schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem sein wird. Das ist auch der Schlüssel meines Erachtens, was die sieben Sendschreiben angeht. Was du gesehen hast, erstens, bedeutet sieben Gemeinden, die damals wirklich existieren. Zur Zeit Johannes, als er auf Patmos war, dieser Apostel, und die Offenbarung empfing, gab es diese sieben Gemeinden tatsächlich. Es waren lokal existierende Gemeinden in Ephesus, in Laodicea, in Thyatira, in Sardes, in Philadelphia. Ortschaften, wo es lokale Gemeinden gab. Also was du gesehen hast. Dann in Bezug auf dieselben Gemeinden, was ist? Das beinhaltet oder symbolisiert sieben Gemeindetypen, die während der ganzen Heilsgeschichte immer und zu jeder Zeit existieren werden. Diese sieben Gemeinden existieren auch heute, geistlich gesehen. Ja, verstehen wir das? Was ist? Das wird immer sein. Es wird immer Gemeinden geben, in viele unzählige lokale Gemeinden, wo es Menschen gibt, die den Geist Laodiceas tragen, die die erste Liebe verlassen haben. Aber auch andere, die Verfolgung erleiden, die krank sind, die durch Drangsal müssen. Es wird auch Laue geben. Also wir finden die Charakteristik der sieben Sendschreiben zu jeder Gegenwart, jederzeit, in jeder Gesellschaft, in allen Gemeinden. Und drittens, was nach diesem geschehen wird. Und das deutet nun, meine ich, auf die einzelnen Kirchenepochen hin, auf die einzelnen Gemeindezeitalter. Wir haben ganz bestimmte Gemeindezeitalter hinter uns. Also diese sieben Sendschreiben zeigen uns auch die typische Charakteristik oder den typischen Verlauf der Geschichte der Gemeinde Jesu, als er gen Himmel gefahren ist, beziehungsweise als Pfingsten war und die Gemeinden entstanden, bis dass Jesus Christus wiederkommt. Und vielleicht redet man über diesen letzten Punkt eventuell, ich weiß es nicht, etwas zu wenig. Darum habe ich gedacht, dass wir das mal ganz, ganz kurz anschneiden, versuchen anzuschneiden in wenigen Worten, damit wir wissen oder die es noch nicht wissen, daraus dann auch schlau werden. Zum Beispiel die Gemeinde zu Ephesus, die erste Gemeinde, die genannt wird. Welche Kirchenepoche zeigt uns diese Gemeinde? Es ist die apostolische beziehungsweise nachapostolische Gemeinde, welche im Begriff war, die erste Liebe zu verlassen. Und zwar von 30 nach Christus bis 100 nach Christus. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt, sagt der Herr Jesus Christus, dieser ersten Gemeinde. Warum? Weil sie die erste Liebe erfahren hat, wie keine andere Gemeinde mehr. Ja? Durch diese Gemeinde wird uns die Anfangsphase der christlichen Geschichte vor Augen geführt. Sie versinnbildlicht aber auch das Ende der apostolischen Zeit, bis 100 nach Christus etwa. Die Epheser erlebten, die Gemeinde zu Ephesus, die Gemeinde damals in dieser Zeit überhaupt, erlebte noch die Anfangszeit der ersten Liebe. Die Apostel wirkten gewaltig unter ihnen. Die haben die Apostel ja noch persönlich gekannt, gesehen, mit ihnen geredet, sie gehört. Überall gab es in Jesus Christus damals gewaltige Aufbrüche, geistliche Aufbrüche. Denken wir an die Zeit des Apostel Paulus, als er in Ephesus und in den Galatien-Gemeinden gewesen ist. Denken wir daran, wie er den Epheserbrief geschrieben hat, weil er diese Gemeinde kannte. Denken wir daran, in der Apostelgeschichte steht geschrieben, wie die Epheser damals weinten, als der Apostel sich von ihnen verabschiedete. Da knieten sie sich alle in den Sand und weinten, weil Paulus nun wegging und nicht mehr zurückkommen wollte. Nun war Folgendes passiert. Die Apostel waren verstorben. Johannes war der Letzte auf der Insel Patmos. Und auch er verstarb, ja, etwa 100 nach Christus oder 90 nach Christus. Nun waren die Apostel verstorben und schon passierte was. Schon ging es mit der ersten Liebe bergab. So sind wir Christen. So sind wir Christen. Die Apostel waren nicht mehr da und es ging mit der ersten Liebe bergab. Und das sagt der Herr Jesus dieser Gemeinde, dieser ersten apostolischen Gemeinde sozusagen. Du hast die erste Liebe verlassen. Dann kommen wir zur zweiten, zur Smyrna-Gemeinde. Das ist die Gemeinde unter römischer Verfolgung, die das Märtyrium nicht scheute. Sie begann ungefähr im Jahre 100 nach Christus, bis 313 ging das nach Christus. Es wird dieser Gemeinde gesagt, ich kenne deine Bedrängnis, deine Armut, du bist aber reich. Du wirst verfolgt, das heißt dann auch, dass sie bedrängt werden während 10 Tagen. Aber sie sollen sich nicht fürchten, der Herr wird sie hindurchführen. Diese Gemeinde, ich wiederhole, symbolisiert, charakterisiert die Kirchenepoche nach der apostolischen Zeit der Gemeinde, nämlich die römische Verfolgung. Da kam Nero auf und dann kamen all die brutalen römischen Kaiser auf, die die Gemeinde aufs Blut verfolgt haben. Es war eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Paulus hat diese Anfänge schon erlebt. Er wurde ja wahrscheinlich unter König Nero, meint man, hingerichtet. Uwe Nil schreibt in einem Buch, in Bezug der Drangsal, die 10 Tage dauern wird, in Vers 10. In der prophetischen Anwendung des Briefes kann man das als einen Hinweis auf 10 große Verfolgungen auffassen, die unter der Regierung von 10 römischen Kaisern stattfinden würden, was im 2. und 3. Jahrhundert auch tatsächlich der Fall war. Es gab 10 große Kaiser, die 10 schreckliche Verfolgungen über die damals noch relativ junge Gemeinde brachten. Vielleicht ist das der Grund, warum der Herr Jesus Christus ihnen sagte: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch in Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Ja? Drittens, die dritte Gemeinde, die erwähnt wird, ist Pergamon. Pergamon charakterisiert nun die Kirchenepoche oder das Gemeindezeitalter des, ja, man sagt, konstantinischen Zeitalters von 313 nach Christus bis 600 nach Christus. Was ist hier passiert? In dieser Zeit wurde das Christentum plötzlich römische Staatsreligion. Vorher noch durch die Römer verfolgt. Jetzt kam ein neuer Kaiser, Konstantin, der ist selber zum Christentum übergetreten. Und die ganze Christengemeinde damals wurde römisch oder Rom wurde christlich. Und die Kirche fing an, sich mit der Welt zu vermischen. Wir lesen das auch in Vers 13. Darum sagt der Herr: Ich weiß, wo du wohnst, Pergamon, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Ja? Wo der Satan wohnt, Vers 13. Was ist hier passiert in dieser Kirchenepoche zu Pergamon? Hier unterstellte sich die Christenheit zum größten Teil bewusst dem Schutz des Kaisers und nicht mehr Gott. Dem Schutz dieser Welt. Und man darf dabei nicht übersehen, dass der Teufel immer noch der Fürst dieser Welt ist. Dass er immer noch diese Welt regiert. So sagt der Herr Jesus auch den Christen dieses Zeitalters Pergamon, dass sie da wohnen, wo der Satan seinen Thron hat und wo Satan wohnt. Wo wohnt denn Satan? Satan wohnt, so schrecklich es klingt, bitte steinigen Sie mich nicht, aber da, wo die Welt Politik macht, da wohnt Satan. Ja, das wird auch deutlich gemacht im Danielbuch zum Beispiel. Ja, dass Fürsten der Finsternis über die Regierungen dieser Welt herrschen und sie regieren. Darum geht alles drunter und drüber und ist ein Chaos da. Und die Welt, die Christenheit hat sich damals mit dieser Welt vermischt. Das ist Pergamus. Es fing mit dem konstantinischen Zeitalter an. Jetzt kommt Thyatira. Thyatira, das ist jetzt ein ganz langer Zeitraum von ungefähr 600 nach Christus bis 1517 nach Christus. Bis die Reformation begann, also praktisch 900 Jahre. Und Thyatira versinnbildlicht die Zeit des sogenannten finsteren Mittelalters, in welcher die katholische Kirche ihren Höhepunkt erreichte. Es geht jetzt um das System der katholischen Kirche, nicht um die Menschen, die darin leben und ihrem Glauben treu sind, ja, sondern um das System. Was passierte in diesem Gemeindeepoche, in diesem Gemeindezeitalter von Thyatira? Hier drang eine falsche Lehre ins Christentum, stimmt es? Eine Frau fing an zu herrschen, stimmt es? Und die wahren Propheten wurden verfolgt, die wahren Gläubigen, stimmt es? Ja? Und da steht hier, Vers 20, aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Und diese Frau zieht sich durch bis zur großen Hure Babylon in Offenbarung Kapitel 17. Ja? Das ist der Marienkult. Das Weib regiert. Dass du das Weib gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt. Also dieses Weib gibt praktisch Richtlinie. Ja? Sie ist die Königin, sie ist die Herrscherin. Sie gibt das Dogma der Kirche an und meine Knechte lehrt und verführt, und um Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Die katholische Kirche gibt bis heute an, das Sprachrohr Gottes zu sein. Das System. Dieses Kirchensystem wird trotz vieler guter Werke hier in Vers 24 die Kirche der tiefen Satans genannt. Es ist schlimm, nicht wahr? Es erschrickt. Aber ich möchte es noch einmal betonen, das System ist angesprochen, nicht die treuen Menschen innerhalb dieser Kirche. Wir kommen darauf auch noch. Und es ist ganz eigenartig. Und da sehen wir wieder die Chronologie der Bibel und wie das Wort Gottes in allem stimmt und übereinstimmt mit unserer Geschichte. Dieses System bleibt bestehen, bis das Jesus wiederkommt. Das wird hier dieser Gemeinde zu Thyatira gesagt. In Vers 25, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und tatsächlich, Das katholische System, das ihr heute mit der Ökumene vermischt, bleibt bestehen, bis dass er kommt. Das ist Geschichte. Geschichte geworden, ja. Aber es wird auch gesagt in Vers 24, dass bis ans Ende in ihr auch wahrhaft gläubige Menschen leben werden, ja. Und die sind nicht angesprochen. Vers 24, ja, euch aber sage ich den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans sind, ja, wie sie sie nennen. Die werden separat angesprochen. Bleibt treu. Bleibt treu. Sardes. Mit dieser Gemeinde wird nun wieder etwas ganz anderes angesprochen, und zwar die Zeit der Reformation wird hier beschrieben. Und zwar sagt man die Jahre 1517 bis 1648. Viele Ausleger meinen, dass hiermit die reformierte Kirche beschrieben wird, wie sie sich später entwickelte. Was wird ihr gesagt? Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Ja? Oder dann in Vers 3. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das ist die reformierte Kirche. Sie wurde unter der Zeit der großen Reformatoren lebendig. Ja? Es gab es einen Gegenpol gegen die katholische Kirche auf einmal. Die Reformation kam vor allen Dingen über Europa. Und sie erhielt den Namen auch, sie erhielt den Namen reformierte Kirche, lebendige Kirche, neue Kirche. Und denken wir, was Zwingli, was Luther bewirkt haben, die Menschen, es gab einen Aufbruch, geistlicher Aufbruch. Neue Lieder wurden geschrieben, die meisten Lieder hier stammen ja aus dieser Zeit. Ja? Reformierte, lebendige Lieder. Aber die Weiterentwicklung dieser Kirche zeigt, dass sie heute alles andere ist als reformiert. Zum Beispiel, als ich vor einigen Wochen unterwegs war, unter anderem bei meinen Schwiegereltern, und ich las da Zeitung und so, und dann plötzlich wurde ich aufmerksam auf ein Programm im Fernsehen, das lautete Die schwarzen Seiten der Bibel, kam relativ spät, so irgendwie um 11 Uhr, Die schwarzen Seiten der Bibel, habe ich gedacht, das guckst du dir jetzt an, egal wie spät, ja. Und dann habe ich mir das angeschaut. Ich sag Ihnen, grauenhaft. Im ARD hat man das gezeigt. Also, dass die sich nicht schämen, sowas zu zeigen, ja. Da wurde zum Beispiel dieser Theologe, der liberale Theologe, Professor Lüdemann, interviewt und andere Theologen. Und die haben dann nur die sogenannten Rachepsalmen der Bibel genommen und die in einer Art und Weise, in einer Blasphemie ausgelegt gegen Gott. Also, dass man Schuppen kriegt, ja. Da habe ich gedacht, guck mal, das ist reformierte Kirche heute. Das ist reformierte Kirche. Die glauben nicht mehr so viel. Ja? Also auch da gibt es natürlich wieder Ausnahmen. Das ist ganz klar. Es geht immer nur um das System. Da verstehen wir uns, ja? Es gibt immer und zu jeder Zeit große Ausnahmen. Es gibt auch ein entschiedenes Christentum innerhalb der evangelischen Kirche. Diese Menschen sind natürlich nicht angesprochen. Und wir haben sowieso nicht Grund, richtend auf andere zu zeigen, auf Menschen, auf Mitchristen, das sind Brüder und Schwestern. Es geht einfach um das System. Sie hat den Namen, du hast den Namen, dass du lebst, du bist reformiert, und aber in Wirklichkeit bist du heute geistlich tot. Philadelphia. Philadelphia jetzt wieder ganz etwas anderes, ganz etwas anderes. Die Zeit der großen Missionsbewegungen und Erweckungen von 1648 bis Anfang 19. Jahrhundert. Und dieser Gemeinde wird gesagt in Vers 8, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist tatsächlich passiert. Die vorletzte Kirchenepoche vor der unsrigen heute war eine Zeit der Erweckung, wie es sie nie gab und nie wieder geben wird, außer im tausendjährigen Reich. Ja, wenn die Chronologie stimmt. Ja, mit wenig Mitteln, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe dir eine offene Tür gegeben. Das war die Zeit. Mit wenig Mitteln haben sie Großes Weltweites geleistet. In dieser Zeit, 16. Jahrhundert, also 17. Jahrhundert bis 19. Jahrhundert, hauptsächlich im 18. Jahrhundert, kamen die größten weltweit gesegneten gesegnetsten missionarischen Bewegungen auf. Ohne Bahn, ohne Auto, ohne Flugzeug, monatelang unterwegs, kaum Mittel gehabt, wurde das Größte geleistet. Das ist eine kleine Kraft, aber ich habe dir eine offene Tür gegeben. Denken wir an die China-Inlandmission durch Hudson Taylor, ja? Denken wir an Spurgeon zu dieser Zeit. Die lebten alle zu dieser Zeit. Karl Studd, Wesley, Bodelschwink in Deutschland, Georg Müller, Livingstone in Afrika, Moody, William Booth. Das war alles dieses und. Man könnte unzählige aufzählen, von denen heute so viele Biografien und Bücher existieren. Es war alles diese Zeit. Kleine Kraft, keine Mittel, offene Türen gehabt, Erweckung überall. Und jetzt Laodicea. Letzte Kirchenepoche, letzte Gemeinde. Mit ihr wird das letzte Zeitalter der Gemeinde angesprochen, vor der Wiederkunft Jesu zur Entrückung. Jesus spricht hier von allem anderen als von Erweckung. Ich glaube an Erweckung, ich glaube an persönliche Erweckung, das ist mein Herzensanliegen auch für mich. Ich glaube auch an lokale Erweckung, ich bete für familiäre Erweckung. Aber an Erweckung über die Schweiz, über Deutschland, Entschuldigung, kann ich nicht glauben. Warum nicht? Weil die Bibel es nicht lehrt. Sie lehrt genau, wenn ich der Bibel glaube, kann ich nicht an Erweckung glauben. Es geht nicht. Weil sie sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, die Liebe wird erkalten, die Menschen werden vom Glauben abfallen. Ja? Lokale Erweckung, verstehen wir. Hier bei uns, dass ein Aufbruch geschieht, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass da, wo wir wirken, in unserer Mission, oh ja, möge der Herr Gnade schenken, aber wie es manchmal verkündigt wird, es käme noch eine Welle von Erweckung über Europa oder über die Schweiz oder über England oder über Deutschland. Sehe ich nicht in der Bibel. Lauheit. Jesus von einem Extrem ins andere, da gerade noch offene Tür, Erweckung, kleine Kraft. Aber Großes geleistet und jetzt kommt genau das Gegenteil. Und genau so hat es sich in der Kirchengeschichte erfüllt. Als das 18., 19. Jahrhundert vorbei war, wir kamen in das 20. Jahrhundert, da ging es radikal bergab. Die Liberalität kam, nicht wahr? Das Moderne, die moderne Theologie kam auf einmal auf. Ja, es ist eine Zeit des Abfalls vom Glauben und den Grundlagen der Bibel, in welcher wir heute stehen. Die Endzeitschristenheit unserer Tage, Laodicea, 19. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart. Und ich glaube, dieser Gemeinde folgt nur noch die Entrückung. Die abgefallene und reiche, satte Christenheit der Endzeit. Du bist reich, sagst du. Die schlussendlich zu Hure wird von Offenbarung 17. Reich, reich über alles, aber nur materiell, nicht geistlich. Und obwohl es in allen sieben Gemeinden, in alle sieben Gemeindezeitalter immer auch solche gibt, die treu sind und die das Böse überwinden. Auch heute. Aber das System, die Zeit möchte ich ansprechen. Und diese Gemeinde, diese letzte Gemeinde Laodicea, ist gekennzeichnet dadurch, genau das Gegenteil von Philadelphia, dass sie alles besitzt, außer den Herrn. Und wie war es bei Philadelphia? Sie besaß nichts außer dem Herrn und war reich. Und hatte eine offene Tür. Wir haben heute alles und sind so arm in Gott. Und ich möchte einmal auf die große Tragik dieser letzten Gemeinde eingehen. Und ich bitte um Geduld, um Liebe. Es hat auch mich unwahrscheinlich aufgerüttelt. Und ich habe das Schwert gegen mich gerichtet. In vier Punkten. Diese Gemeinde ist keine Erquickung mehr. Diese Gemeinde ist keine Erquickung mehr. Vers 16. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Wir wollen beachten, dass man keine Erquickung mehr für die Mitmenschen sein kann, wenn man keine mehr für den Herrn ist. Wenn er uns ausspeit und uns nicht mehr ertragen kann, wen wollen wir ihm dann zuführen? Schmecken lassen, dass der Herr freundlich ist, wie es der erste Petrusbrief sagt. Ist es nicht herzergreifend, dass der Herr, der für uns alle den Tod schmeckte, Hebräer 2,9, den Geschmack Laodiceas nicht mehr ertragen kann? Der den Tod schmeckte, kann den Geschmack Laodiceas nicht mehr ertragen. Hebräer Kapitel 2, Vers 9. Wahrscheinlich macht der Herr Jesus hier eine Anspielung auf die heißen, heilenden Wasser des nördlich gelegenen Hierapolis und dann gab es die kühlen Wasser in Kolosse, im nahegelegenen Kolosse. Wenn das Wasser nämlich Laodicea erreichte, von Hierapolis auf dem Weg nach Kolosse, dann war es lau geworden. Und dem Trinkenden, sagt die Überlieferung, sagt die Geschichtsschreibung, wurde davon übel, so dass das ausgebrochen hat, ja? Ausgespuckt hat. Es war weder kalt noch heiß. Kalt war erquickend, labend, ja, das trinkt man, wenn man im Sommer ist, nicht wahr? Gestern war ein schöner Tag, schönes, richtig kaltes Wasser, ist doch das Beste, ja? Und wenn man krank ist, heilende, heiße Wasser sind heilend, nicht wahr? Beides tut gut, aber lau ist zu nichts Nütze. Laodicea war geistlich nicht kalt, es war also keine Erquickung mehr und auch nicht mehr heiß, heilsam für andere, sondern sie war nur noch lau und damit riefen sie Übelkeit hervor. Und wenn der Herr sagt, ich speie dich aus meinem Munde aus, dann bedeutet das, dass sie keinen Teil mehr an Jesus, an seiner Art und an seinem Wesen haben konnten. Ich speie dich aus. Nehmen wir den Mut, werden wir ruhig mal was persönlich. Ich meine mich damit und uns, Christen, die lau geworden sind. Vielleicht sitzt der ein oder andere unter uns, der es genau weiß. Christen, die lau geworden sind, sind kein Wohlgeruch Christi mehr. Kein Geschmack. Sind kein Geschmack mehr der Freundlichkeit des Herrn. Aber auch kein zweischneidiges Schwert mehr. Da scheiden sich keine Geister mehr, weil sie auf beiden Seiten hinken. Sie rufen, sie wirken, das, was sie bewirken auf ihre Umgebung, ist Übelkeit. Und kein Segen mehr. Lau. Sie sind weder erquicklich noch heilsam für ihre Umgebung, sondern sie sind lau geworden. Und bei ihnen gibt dem Ausdruck, dass sich bei ihnen alles herumtollen kann. In einer lauen Gemeinde, da fühlt sich alles wohl. Egal woher, egal wie sie leben, egal was sie tun. Da wird nämlich Sünde geduldet und toleriert. Und Christen, die offen in Sünde leben, fühlen sich da sogar wohl. Die fühlen sich gar nicht mehr angesprochen. Sie werden nicht mehr vom Wandel des Lichtes eines brennenden Feuers für Jesus und seiner Gerechtigkeit gestraft. Die Sünder werden nicht mehr gestraft, weil kein Licht mehr da ist, keine Hitze mehr da ist, ja? Kein Geist mehr da ist. Und so tragisch es klingt, diese lauen Christen tragen durch ihre Toleranz zum Tod ihrer Mitmenschen bei. Fragen wir uns deshalb, frage ich mich, bin ich eigentlich noch erquicklich oder heilsam für meine Umwelt? Oder bin ich durch Lauheit weder das eine noch das andere? Ich erinnere mich, da wurde ein junges Mädchen einmal von einem erwachsenen Menschen gefragt. Na, hör mal, du Kleines, was willst du denn mal werden? Und da blickte das Mädchen auf und sagte, ein Segen. Ein Segen. Das ist der beste Beruf. Denn das ist eine Berufung. Ein Segen, aber werden wir nur, wenn wir für Jesus brennen. Wenn der Herr sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde, dann bedeutet das doch in letzter Konsequenz, ich habe mir versucht, das zu überlegen, ich meine, das ist ja sicherlich jetzt nicht im buchstäblichen Sinn ausspeien aus meinem Munde, ja, sondern auch mehr geistlich zu verstehen, das bedeutet doch in letzter Konsequenz, dass wir an seinem Wort kein Teil mehr haben können. Sein Wort kommt ja aus seinem Mund, da wo das zweischneidige Schwert sitzt. Heißt es doch auch in der Einleitung zu dieser Gemeinde, dass er der Treue und Wahrhaftige ist, das Amen Gottes, also der Wahrhaftige, sein Wort ist das wahrhaftige Wort, in allem, positiv oder negativ. Endzeitschristentum heißt, dass man dem Treuen und Wahrhaftigen ganz einfach untreu geworden ist. Man lebt sein Leben, man lebt seinen Trott, man ist nicht mehr angesteckt von dem heißen Eifer in Christus. Und wir leben in unserer Lauheit nicht mehr nach dem Wort seines Mundes und darum geht uns das Wort seines Mundes ganz einfach verloren. Und das ist in vielen Gemeinden, vielleicht sogar bei uns, ja, der Fall oder könnte der Fall werden oder könnte der Fall sein? Und wie sieht es in kirchlichen Kreisen aus? Man lebt in der Lauheit nicht mehr nach seinem Wort, nach dem Wort seines Mundes, und darum geht das Wort seines Mundes verloren. Oder besser gesagt, darum gehen wir dem Wort seines Mundes verloren. Die nachfolgenden Sätze des Herrn sprechen im Grunde genommen deshalb immer dasselbe an. Laodicea ist die Gemeinde, das Gemeindezeitalter, welches der Welt nichts mehr zu sagen hat. Das ist Laodicea. Es gibt Ausnahmen, immer und überall, ja, das ist ganz klar. Aber generell gesehen. Und darum wird dann auch zweitens gesagt, sie ist nicht mehr reich im Wort Gottes. Weil du sagst, ich fasse die beiden Verse mal zusammen, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Ja, reich, reich, Geld, Geldliebe, Geiz, das hören wir ja alle nicht gern, nicht wahr? Aber was sagt Jesus, was sagt Jesus? Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts, ich rate dir, von mir Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Was ist damit gemeint? Psalm 119, 72 sagt, das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Vers 14, an dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allem Reichtum. Das liest sich so nett, ja? Guter Vers von der Spruchkarte, ne? Aber können wir alle wirklich von Herzen damit einstimmen und sagen, dein Wort ist mir wichtiger als alles Hab und Gut? Können wir das wirklich? Kann ich es? Die größte Armut eines Menschen besteht darin, nicht nach dem Wort Gottes zu leben. Bei allem Reichtum sind sie die Ärmsten der Armen. Lauheit bedeutet keine entschiedene Haltung mehr. Da sind Menschen, Christen, in späteren Jahren abgewichen zur Wurzel allen Übels, zur Geldliebe. Und sie sind in ihrer Seele verkümmert und verbittert. Gerade als ich mich vorbereitete für diese Botschaft, da las ich Johannes 12, Vers 4 bis 6, so in der Bibelfolge. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Ischariot, der ihn später verraten sollte, meinte entrüstet, das Öl ist ein Vermögen wert, es wäre besser gewesen, man hätte es für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Das ganze Motiv des Dienstes des Judas Ischariot war das Geld. Anderen helfen, es ging ihm nur ums Geld. Der ist jämmerlich gescheitert. Lauheit bedeutet keine entschiedene Nachfolge mehr. Da gibt es Menschen, vielleicht junge Menschen, die haben das Wort göttlicher Berufung missachtet, weil ihnen Momentanes wichtiger war und sie gingen ewiger Frucht verlustig. Lauheit bedeutet keine entschiedene Trennung mehr. Sie haben die Mahnung des Wortes Gottes, die eine bestimmte Sache ihres Lebens ansprach, ausgeschlagen und sind gebunden geblieben und sind nicht weitergekommen. Sie sagen es vielleicht nicht, aber sie leben danach. Ich bin reich geworden, ich brauche nichts. Sie brauchen nichts, sie brauchen keine Ermahnung mehr, sie brauchen keine Korrektur mehr, sie brauchen keine Zurechtweisung mehr. Man kann alles selber bestimmen. Es geht ja auch noch so gut in allem eigentlich, ja? Und sie sehen im Blick auf die Ewigkeit nicht, was sie bereits verloren haben. Ich habe hier einen Brief von einer Frau, die hat geschrieben, wie sie früher reich gewesen ist. Ihr Vater war Generaldirektor einer großen Werft, Generalkonsulat von Finnland, Professor und Senator der Stadt. Steinreich gewesen. Und da heißt es, da schreibt sie, als wir durch den Krieg alles verloren hatten und ich gezwungen wurde, mein Brot selbst zu verdienen, bin ich als Sängerin an ein Theater gegangen und nutzte so mein jahrelanges Musikstudium aus. Dort am Theater gab mir ein Herr ein Neues Testament und andere Bücher, die mir die Bibel erläuterten. Ich verschlang diese Bücher mit einem wahrhaften Heißhunger, so dass es der Kollege am Theater fast nicht glauben wollte, dass ich sie wirklich durchgearbeitet hatte. Aber ich war froh und dankbar, dass ich hier dem lebendigen Gott begegnete. Als ich mich ganz dem Herrn Jesus übergab, brach ein Leben von ungeahnter Fülle und tiefen Reichtum hervor, wie es die Welt auch nicht annähernd geben kann. Und wie es nur der mitempfindet, der es selbst erlebt hat. Die Bibel ist seitdem meine tägliche Speise. Ich kann mich nicht genug bemühen, um diesen Brief Gottes immer besser kennenzulernen. Aber ich will das Wort Gottes nicht nur hören und lesen, sondern auch wirklich ein Täter seiner Gebote sein. So habe ich erfahren, dass der Reichtum früherer Tage wirklich gar nichts ist im Vergleich zu dem Reichtum in Jesus Christus, schreibt die Frau. 1. Korinther 1,5. Ihr seid durch Christus in allen Stücken reich gemacht. Drittens und vorletztens, sie wandelt nicht mehr im Kleide der Gerechtigkeit. Und das hat mich tief bewegt. Ich habe mir auch da versucht, betend Gedanken drüber zu machen. Es heißt ja über die Gemeinde, über das Gemeindezeitalter Laodicea, und ich rate dir, weiße Kleider zu kaufen von mir, weiße Kleider zu nehmen von mir, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Was ist das? Das weiße Kleid der Gerechtigkeit ist das, was Jesus uns in seiner Gerechtigkeit und in seiner Treue am Kreuz erworben hat. Er hat alles Böse überwunden, sagt dieser letzte Brief, und sich zu Rechten auf den Thron seines Vaters gesetzt. Unsere Zeit ist davon geprägt, dass man nicht mehr in diesem Kleide, in diesem weißen Kleide wandeln will. Man will nicht mehr in diesem weißen Kleide wandeln. Man lebt, man hat es ausgezogen, man lebt nach eigenem Gutdünken. Die Gerechtigkeit des Herrn hat ihren Wert für viele Menschen verloren. Das ist Endzeitsgemeinde. Da werden Sünden geduldet, welche der heiligen Gerechtigkeit Gottes total ablehnt. Man kümmert sich nicht mehr darum, dass Ehebruch und Hurerei immer noch ganz und gar Ehebruch und Hurerei ist. Zum Beispiel, ja. Ein weißes Kleid, die Ehe bleibe unbefleckt, ein weißes Kleid. Man heißt die Sünden zwar nicht für gut, aber sie werden irgendwie toleriert. Da lebt ein Mann, der sich Christ nennt, mit einer anderen Frau zusammen oder fühlt sich zu ihr hingezogen und geht zu ihr hin. Seine eigene Frau mit Kindern hat er verlassen. Und die Lauheit ist, dass andere gläubige Christen darüber einfach hinweggehen. Statt ihn zu strafen und ihm das Haus zu verbieten, setzt man sich noch mit ihm an einem Tisch und verhandelt. Wobei Gottes Wort unmissverständlich sagt, die Ehe soll in Ehren gehalten werden, bei allen, und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Er hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Aber hier richtet Gott. Ehebruch ist, wenn man in eine andere Ehe einbricht oder sich einbrechen lässt. Unzucht, Hurerei ist, wenn man voreheliche Beziehungen eingeht. Denken wir einmal an Eli im Alten Testament. Der hat die Sünde seiner Söhne ja gar nicht gut geheißen, aber er hat sie toleriert und darüber wurde er gerichtet. Und über den Mann heißt es, er fiel nach hinten und brach sich das Genick. Junge Leute sagen heute, das weiße Kleid. Junge Leute sagen heute, kann denn Liebe Sünde sein? Und gehen vor der Ehe miteinander ins Bett. Ich habe gelesen, ich lese Ihnen das vor, dass die moderne Psychiatrie heute genau dasselbe sagt wie die Bibel. Sie sagt, die Frau kann im Grunde nur einmal richtig lieben, wenn sie vielerlei Verhältnisse hat, wird sie unfähig zu einer echten Ehe. Denn ihr Herz meint immer den Ersten, den sie liebte. Gerade diese Erfahrung zeigt uns, schreibt dann Wilhelm Busch, dass also auch schon die Unverheirateten in einer großen Verantwortung stehen. Das weiße Kleid. Und wenn die Bibel sagt in 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zubrächte. Wenn das geschrieben steht, liebe Freunde, dann wird diese geistliche Wahrheit im Blick auf die Ewigkeit auch zur praktischen unseres Lebens. Wir sollen als reine junge Männer und als reine junge Frauen in die Ehe gehen. Es fehlt die Zeit, das näher auszuführen. Wenn wir wüssten, was Ehe bedeutet, verstehen wir Gott, wenn er sagt, ich hasse Ehescheidung. Und dass es für Gott nicht in Frage kommt, dass man dann wieder heiratet. Wandeln wir noch in diesem weißen Kleid der Gerechtigkeit? Lassen wir uns das noch was kosten? Das kostet ja was, nicht wahr? Die Versuchung ist ja stark. Ich kenne christliche Ehen, ich habe viele kennengelernt, neulich noch eine christliche junge Ehe, beide gläubig, konnten sich nicht zurückhalten, sie sind vor der Ehe miteinander ins Bett gegangen und ihre Ehe ist jämmerlich gescheitert. Sie leben in Scheidung, christlich. Warum? Was ist das Schlimme dabei? Gibt es keine Heilung für solche Menschen? Doch. Aber keine Buße da war, wissen Sie? Wenn so etwas vorgekommen ist, dann kann man doch Buße tun. Dann kann man doch sagen, Herr Jesus, das ist jetzt passiert. Es tut uns leid, das erkenne ich. Ich bitte dich um Vergebung. Man tut Buße und der Herr kann heilen und helfen und kitten und er wird alles neu machen. Aber da gibt es Leute auch, besonders der Mann dieser Ehe, die sagen, ach, wir heiraten doch sowieso. Das können wir doch ruhig machen. Ist doch nicht schlimm. In ein paar Monaten heiraten wir doch sowieso. Da muss man doch keine Buße tun. Gott weiß doch, Mensch, dass ich mit der sowieso die Ehe eingehe. Was ist denn Hurerei und Unzucht? Das weiße Kleid. Und zum Schluss, sie sieht nicht mehr die heilige, immer bestehende Wahrheit des Wortes Gottes. Darum sagt der Herr dieser Gemeinde, das ist eben die Not unserer Zeit, dass wir das gar nicht mehr sehen wollen. Ja? Ich rate, die Augensalbe zu kaufen von mir, zu nehmen von mir, deine Augen zu salben, damit du siehst. Wissen Sie, letzte Gemeinde sieht nicht mehr. Wenn sich auch die Zeiten und unsere Gesellschaft verändert hat, so doch nicht Gott und sein Wort. Ist für alle Zeiten und für alle Gesellschaften geschrieben. Und Gott wird uns nicht einmal beurteilen nach unserer Gesellschaft oder unserer Zeit und uns sagen, naja, du hast ja in einer so schlimmen Gesellschaft gelebt, das will ich dir mal verzeihen. Wir werden gerichtet nach seinem Wort. Und diese Zeiten gab es immer. Sodom und Gomorra gab es ja schon vor unserer Zeit, ja? Eine Mutter schrieb deshalb ihrem Sohn in die Bibel, richte dich nach diesem Wort, mein Sohn, denn nach diesem Wort wirst du gerichtet. Wenn es keinen lebendigen Gott gäbe, dann können wir leben, wie wir wollen, tatsächlich. Wenn es ihn aber gibt, dann sind wir ihm mit unserem ganzen Tun und Lassen verantwortlich. Und die Not unserer letzten Zeit ist die, dass wir keinen Blick mehr haben für Jesus und für die heilige Radikalität seines Wortes, das unser ganzes Leben fordert. Unsere Augen sind nicht mehr mit der Augensalbe des Heiligen Geistes gesalbt. Sie sind betrübt von den Salben dieser Welt. Wir interpretieren das Wort menschlich oder nach unserem Gutdünken, nach eigener Auslegung. Wir legen es frei, theologisch oder liberal aus. Nicht mehr im Geiste Gottes. Es ist wahrlich Endzeit. Und wenn wir in diesen Strömungen nicht untergehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir ganz neu auf Gottes Wort hören, dass wir Buße tun und zu überwindern werden. Und ich komme jetzt wirklich zum Schluss, aber das möchte ich noch sagen. Dem Gemeindezeitalter zu Laodicea folgt kein neues irdisches Gemeindezeitalter mehr. Hier wird die Gnadenzeit abgeschlossen. Hier folgt nur noch die Entrückung der Gemeinde. Es wird deutlich, Vers 14 heißt das eigenartigerweise über Laodicea. Dies sagt der Amen. Schluss. Verstehen wir? Amen. Er ist das Amen. Und dieses Amen wird ausgerechnet der letzten Gemeinde gesagt. Das Amen ist das Ende eines Gebetes. Die Gnadenzeit der Gemeinde ist abgeschlossen und wird dem großen Amen Gottes in Jesus zugeführt. In ihm, in welchem ja alle Verheißungen Ja und Amen sind, wird die Gemeinde jetzt zur Vollendung gebracht. Amen, Schluss, erfüllt. wird Laodicea gesagt. Ich bin das Amen. Dann sagt der Herr in Vers 16, so werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Es heißt eigentlich übersetzt, ich stehe im Begriff, also ich bin dabei, dich auszuspeien. Und das unterstreicht vom Urtext her das sehr nahe, unmittelbare Kommen und Eingreifen Jesu. Und letztens, direkt, darum hat Conno das auch freundlicherweise gelesen, nach der Gemeinde zu Laodicea, es wird abgeschlossen, der nächste Vers danach heißt, nach diesem, also nach Laodicea, sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune. Posaune, 1. Thessalonicher 4, ja? Die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Nach was? Nach dem Gemeindezeitalter. Nach Laodicea. Komm jetzt rauf in den Himmel. Und jetzt zeige ich dir, was danach passiert. Und dann sehen Sie von Kapitel 4 bis Kapitel 19 die Gemeinde Jesu in der Offenbarung nicht mehr. Nur noch Gerichte. Offenbarung wieder dann in Hochzeit des Lammes. Ja, also die Entrückung der Gemeinde naht, glaube ich. Und darum sollten wir den Rat des Herrn befolgen. Das Wunderbare allerdings ist, liebe Geschwister, dass es trotz des schrecklichen Zustandes dieser Gemeinde immer noch ein Zurück gibt. Und dieses Zurück ist gegründet worauf? Auf die Liebe Jesu. Denn er sagt, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Seid nun eifrig und tut Buße. Wollen wir diese werbende Liebe denn ausschlagen oder eifrig sein und Buße tun? Denn durch Buße wird Verlorenes wieder erstattet. Kann Verlorenes wieder erstattet werden? Kann alles neu werden? Und können wir uns warnen lassen, auf dem Weg des Herrn Jesus zu bleiben? Und ich sage es, wie gesagt, ich sage es mir. Ich sage es mir von ganzem Herzen. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Chronologie unserer Zeit. Und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD oder ein gutes Buch oder anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!